Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts, ich freue mich riesig, dass der gestrige erste Werkraum Zukunft zum einen auf reges Interesse gestoßen ist. Das ist super. An dieser Stelle auch nochmal dir, Sabine, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich mit mir zusammen auf dieses Experiment eingelassen hast und natürlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ganz herzlichen Dank für die Beteiligung daran, an diesem Experiment. Und ich freue mich an dieser Stelle jetzt riesig, dass Peter Stepanek, der den Impuls gestern gegeben hat zum Thema Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft, sich bereit erklärt hat, auch diesen, ja, seinen Impuls aufnehmen zu lassen. Und so, dass wir ihn jetzt als Podcast auf der einen Seite nutzen können und auf der anderen Seite noch als Video jetzt hier bei YouTube, also der Werkraum Zukunft, dann auch eben bei YouTube nachzusehen. Eine neue Herausforderung, das Ganze nicht nur als Podcast, sondern auch als YouTube-Video zu veröffentlichen. Deswegen will ich jetzt gar nicht weiter reden. Schnell raus aus dem Fernsehen sozusagen und euch ganz viel Spaß beim Vortrag von Peter Stepanek zum Thema Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft.
Ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut und es trifft sich ganz gut, weil ich mich aktuell schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze und mich auch freue, wenn ich in den Diskurs mit Kolleginnen komme, die auch in der Praxis stehen, sozusagen, wie die das Thema Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft einordnen. Ja, vielleicht zu meiner Person ein bisschen was. Ich lehre und forsche an der FH Campus Wien, hört man in der Stimme, dass ich kein Deutscher bin, bin aber öfter mal in Deutschland auch beruflich unterwegs. Robert Kaspers, ein Kollege aus Nürnberg, ich darf eine Lehrveranstaltung in Nürnberg auch an der Evangelischen Hochschule betreuen und bin auch beim Institut Jugendarbeit in Gauting im Einsatz in der Ausbildung zum Sozialbetriebswirt. Und meine Homebase an der FH Campus Wien ist das Masterprogramm Sozialwirtschaft und soziale Arbeit, wo wir zukünftige Führungskräfte für die Sozialwirtschaft ausbilden. Ein berufsbegleitender Lehrgang, also wir haben Studierende, die meistens so 28, 29 Jahre aufwärts sind und schon viel Berufserfahrung mitbringen. Und insofern, wir haben auch vorher schon gesprochen, ist der Anspruch natürlich auch sehr nahe an der Praxis zu sein und das auch irgendwie lebbar und erlebbar zu machen. Ich selber bin Betriebswirt von meiner Ausbildung, ein Wort, das ich persönlich nicht benutze, aber ich weiß, dass es in Deutschland so gesagt wird, man ist Betriebswirt. Ich würde mich nie als sowas bezeichnen, weil ich finde, BWL ist so ein Toolset, aber keine Religion für mich. Also sozusagen, ich finde, das ist eine Möglichkeit, die Dinge zu sehen, aber nicht die einzige. Und insofern ist das auch ein Teil meiner Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit, das dadurch natürlich geprägt ist. Ich bin meistens beim Unterrichten, wenn es darum geht, gefragt, wenn es um Controlling-Themen geht oder um Rechnungswesen-Thema geht oder betriebswirtschaftliche Grundlagen und Wirkungsorientierung und habe mich eben seit 2, 3 Jahren intensiver mit der Frage beschäftigt, wie muss Wirtschaft eigentlich sein, dass sie im 21. Jahrhundert möglich ist, aber wie müssen wir Wirtschaft denken, um auch einen lebenswerten Planeten zu erhalten, um auch die Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen auch zu erhalten. Und habe mich dann begonnen, sehr intensiv so mit dem Thema der Postwachstumsökonomie zu beschäftigen oder Gemeinwohlökonomie und solchen Konzepten. Und so nach und nach ist dann diese Idee gereift, sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kombination mit der Sozialwirtschaft zu beschäftigen. Und da ist jetzt mein Schwerpunkt, sich dieser Aspekt, wie kann man denn Nachhaltigkeit als Thema des Managements begreifen. Also wie kann ich das Management einer sozialen Organisation durch die Nachhaltigkeitsperspektive bereichern? Ja, und ich habe aktuell auch ein Forschungsprojekt, jetzt wechsle ich dann zu meinen Folien, das Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Und zwar heißt das ECO3. Hier geht es um also Nachhaltigkeitsmanagement und Green Controlling in der Sozialwirtschaft und gemeinsam mit Partnern aus Österreich, Deutschland, Tschechischer Republik und Rumänien entwickeln wir für Lehrgänge im Bereich des Sozialmanagements und der Sozialwirtschaft Lehr- und Lernunterlagen und Konzepte, wie man das Thema Nachhaltigkeitsmanagement erlebbar und umlegbar macht. Und wir haben jetzt im September damit begonnen und soll bis 2023 laufen oder es wird bis 2023 laufen. Und eben der Aspekt dabei ist eben, also ein ganzheitliches Management in der Sozialwirtschaft zu verankern und eben auch einerseits auch zu überlegen, wie kann man nachhaltige Ziele auch im Sinne eines Controlling-Ansatzes überprüfen, steuern, wie kann man sich diesem Thema dann auch ganzheitlich widmen und wie kann man sich dem noch nähern. Und am Weg dorthin wollen wir eben Lern- und Lehrunterlagen entwickeln. Und wir haben uns vorgenommen, auch so Business Cases zu entwickeln von verschiedenen Typen von sozialwirtschaftlichen Organisationen. Und Studierende sollen dann auch in verschiedene Rollen hineinschlupfen können, sagen Geschäftsführung zum Beispiel oder Personalabteilung oder auch in eine PR-Abteilung oder eine Basismitarbeiterin eben. Und dann zu überlegen, okay, wie erlebe ich das, wie kann ich da selbst Maßnahmen setzen und überprüfen und welche Auswirkungen hat das, wenn ich eben an verschiedenen Schrauben im Sinne des Nachhaltigkeitsmanagements drehe. Wir sind da noch recht am Anfang, aber das Ziel ist ein Green Monopoly, wo man eben mit verschiedenen Szenarien und verschiedenen Rollen eben so verschiedene Stationen auch durchlaufen kann. Und am Weg dorthin wollen wir auch ein elektronisches Tool programmieren, das man vielleicht dann auch in der Praxis vielleicht einmal so als Ideenlieferant verwenden kann, wo man eben an verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten seine Daten eingeben kann und eine Entwicklung simulieren kann und dann auch sieht, was dabei dann rauskommt. Also was sich auch jetzt zum Beispiel am CO2-Fußabdruck ändert oder wie der Wasserverbrauch sinkt oder wie eben vielleicht im Bereich der Familienfreundlichkeit im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit sich eben die Unternehmenskultur verändert oder die Führungskultur verändert hat. Ja, wir werden dazu auch Interviews mit Menschen aus der Sozialwirtschaft führen. Auch in Deutschland, das machen die Kollegen der XIT in Nürnberg, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das Schöne daran, die Ergebnisse werden Open Access zur Verfügung gestellt, weil Erasmus Plus das Ganze finanziert. Das heißt also, wir wollen auch recht früh dann irgendwie auch die ersten Ergebnisse präsentieren und freuen uns dann auch gerne über Rückmeldungen und Kritik dazu. Und ja, ich werde das fleißig auf Twitter posten und ich hoffe, der Hendrik verteilt das dann auch in seinem Netzwerk und dass wir so auch ein bisschen die Eindrücke der Praxis mit hineinbekommen. Gut, also das ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Ja, in der Vorbereitung zum heutigen Thema habe ich mir gedacht, es gibt so drei verschiedene Ansatzpunkte für Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft. Also einerseits kann sich natürlich die Organisation selbst mit dem Thema nachhaltiges Management auseinandersetzen und sich überlegen, welchen CO2-Abdruck haben wir, welchen Wasserverbrauch haben wir, wie sind wir da aufgestellt bei dem Thema soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel. Also was ist denn unser Beitrag oder unser Abdruck in diesem Bereich? Ich sehe aber auch den zweiten Aspekt sehr bedeutend, nämlich das Thema Nachhaltigkeit in die Arbeit mit Klientinnen zu bringen. Auch hier gibt es schon viele Ideen dazu, auch international Kolleginnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, nicht zuletzt auch mit hinter dem Hintergrund der SDGs, also sozusagen, wie kann man Sustainable Development Goals auch in der Arbeit mit Klientinnen verankern, wie kann man sie sensibilisieren. Und ich glaube, das ist der dritte Aspekt, dass es eine große Chance gibt, wenn die soziale Arbeit den Wandel der Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft auch ein Stück weit begleitet und moderiert. Also ich sehe, oder es gibt, sagen wir so, es gibt viele Ideen, wie ein Wirtschaftssystem im 21. Jahrhundert sein muss, damit es nachhaltig ist. Und in sehr, sehr vielen Konzepten geht es auch um eine soziale Transformation. Und diese soziale Transformation ist sehr stark verzahnt mit der wirtschaftlichen Transformation. Und das wird, glaube ich, nicht ohne einen Wertewandel funktionieren. Und der gehört begleitet und moderiert. Und da sehe ich eben soziale Arbeit oder die Sozialwirtschaft als Branche auch gefordert und auch in der Verantwortung, aber da sehe ich auch viele Chancen für die Zukunft für sozialwirtschaftliche Organisationen. Und ich habe mir so vorgenommen, ich möchte entlang dieser drei Themenblöcke Ihnen so meine Sicht präsentieren. Ich habe immer so versucht, diese Ausgangslage für dieses Feld zu definieren, so ganz knapp. Ich komme nicht umhin, ein paar Daten und Fakten auch zum Thema Klimawandel oder sagen Klimakatastrophe auch anzubringen, weil es eben sehr wichtig ist meines Erachtens, dass man den Tatsachen auch ins Auge schaut. Also ich gebe dann ein paar sehr eindrucksvolle Zahlen mit. Und ich möchte dann immer jeden Bereich so mit ein, zwei Thesen beenden, die wir auch dann in den Breakout Rooms besprechen werden. Also sagen, das sind so meine Gedanken, die ich gerne mit euch reflektieren möchte, gerne auch Kritik dafür einstecken möchte und auch gerne eines des Gegenteils belehrt werden möchte, wenn es denn so ist. Ja, der erste Aspekt geht um die Frage, warum sollen wir uns überhaupt mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement in der Sozialwirtschaft beschäftigen? Müssen wir das überhaupt? Und da ist die Ausgangslage ziemlich eindeutig. Der Hut brennt. Also im Augenblick sind wir, wenn man Wissenschaftlern glaubt, auf einem Pfad, der kein positives Zukunftsszenario für uns bereithält. Aktuell steuern wir auf ein plus 3 Grad Celsius Szenario zu im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das wäre ein Horrorszenario, was Wissenschaftler immer wieder feststellen. Wir haben so ein kleines Zeitfenster noch bis 2030, um auf einem Pfad zumindest von plus 2 Grad zu kommen. Also die Pariser Konferenz, die Klimaschutzkonferenz hat ja 1,5 Grad festgesetzt als Korridor. Das ist sehr ambitioniert. Und ich glaube, wir müssen alle an allen Schrauben drehen, die es gibt, um dorthin zu gelangen. Also wir sind nicht mehr in der Situation, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, die sollen anfangen. Es ist die Industrie genauso wie der Tourismus, der private Konsum. Es sind genauso Pflegeeinrichtungen. Es sind die Aufsuchung der Sozialarbeit. Wir alle haben Anteil dabei. Manche mehr, manche weniger. Es kommt immer darauf an, welches Feld man sich anschaut. Aber ich glaube, dass die Zeit drängt und das Zeitfenster ist ein relativ geringes im Sinne dessen, wo man noch Möglichkeiten hat, dass eben nicht Kippeffekte entstehen. Und Kippeffekte sind wenn die Schalter umfallen, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das kann sich im Sinne sagen, das Abschmelzen des Polareises und in anderen Dingen einfach niederschlagen. Also da so eine Grafik, die ich gestern gefunden habe noch. Also unser Ziel ist eben ein Plus-2-Szenario. Das ist diese blaue Linie recht weit unten. Im Augenblick sind wir eher in dieser roten Linie, 2,8 bis 3,2 Grad plus. Wenn alle Staaten das einhalten, was sie versprechen zu tun, sind wir immer noch bei 2,5 bis 2,8. Und das Wesentliche an dieser Grafik ist eigentlich, um dorthin zu kommen, also dass wir wirklich bei 2 Grad landen oder bei 1,5 Grad, müssen wir ab der Mitte des 21. Jahrhunderts aufhören, CO2 in die Luft zu blasen. Das heißt, es gibt kein Wachstum mehr ab diesem Zeitpunkt, das mit mehr CO2-Ausstoß in Verbindung steht. Beziehungsweise, wenn Sie sich die unterste Linie anschauen, dann sehen Sie, die geht sogar runter. Das heißt, wir müssen aus der Atmosphäre CO2 wieder entnehmen oder zeigen, da gibt es Ideen dazu, wie das funktionieren kann. Das ist nicht jetzt heute unser Thema. Aber hier sieht man, es ist wirklich dramatisch und es wird nicht ohne wesentliche Einschnitte gehen. Also dann, es wird ein bisschen Kosmetik, wird das nicht mehr zu machen sein. Jetzt höre ich oft, was hat das mit uns zu tun? Wir sind eh die Guten, die soziale Leistungen erbringen und wir tun eh schon so viel für die Gesellschaft und jetzt sollen wir uns mit dem Thema auch noch beschäftigen. Ich glaube, diese Position können wir uns nicht mehr leisten. Und ich würde auch meinen, es gibt derzeit auch strategische Vorteile, wenn man sich beginnt, mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das Hauptargument dagegen ist oftmals auch die Finanzierung. Also auch da das leidige Thema. Wir kommen schon jetzt mit dem Geld nicht aus, unseren eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Wie können wir jetzt eigentlich das auch noch als Auftrag mitnehmen? Ich glaube aber, wir müssen hin auf diese nachhaltige Sicht zu sagen, wir müssen die Steuerung der Unternehmen, der Organisationen eben auf diese 3 Säulen aufbauen. Oftmals geht das ja Hand in Hand, diese wirtschaftliche Sichtweise mit sozialer und einer ökologischen kombiniert. Und das Zitat von Buffet soll auch noch unterstreichen, wir sind natürlich auch als Mitteleuropäerinnen in einer Verantwortung gegenüber Ländern, die viel weniger Ressourcen haben, die natürlich auch eigentlich noch das Potenzial für einen Aufschwung brauchen, um wirtschaftlich sich besser aufzustellen. Das heißt, also wir können auch nicht immer auf die zeigen, die sollen auch anfangen, weniger zu tun und wir sind auf einem bequemen Punkt, sondern wir müssen, die müssen das Recht haben, auch noch ein bisschen wirtschaftlich zu entwickeln. Und wir müssten eigentlich da ein Stück weit zurückrudern und zurückstehen, damit dieses Wachstum auch im globalen Süden zum Beispiel möglich ist. Und wir müssen schaffen, dass das bei uns in unserem Denken diese drei Säulen gleichwertig sind, dass nicht das Finanzziel immer das Ziel ist, dass das Umweltziel und das Sozialziel sticht. Ich denke mal, auch da haben wir gute Voraussetzungen in der Sozialwirtschaft. Wir sind ja schon gewohnt, zumindest mit zwei Zielen gut zu hantieren. Wir haben das wirtschaftliche Ziel und das soziale Ziel im Sinne der Mission, mit der wir arbeiten. Also können wir eigentlich das dritte auch noch dazu nehmen, und für uns ist das nicht ganz was Neues, sich auch auf Stakeholder zum Beispiel einzustellen, ja, und verschiedene Interessen auszugleichen. Ja, wo kann man jetzt überhaupt ansetzen, wenn es ums ökologische Aspekte geht? Also hier kann man natürlich anfangen mit der Frage, welche Ressourcen setzen wir überhaupt ein? Natürlich, wir sind in den allermeisten Fällen Dienstleistungsunternehmen, aber dennoch, wir verwenden auch Materialien und Ressourcen. Die Frage ist, können die umweltfreundlicher sein? Können das Materialien sein, die man wiederverwerten kann, auch im Sinne des letzten Punktes der Kreislaufwirtschaft? Wie können wir unseren Ressourcenverbrauch insgesamt senken? Also das sind natürlich Energiekosten, aber auch der Wasserverbrauch, der Rohstoffverbrauch, aber auch die Bodennutzung. Also auch diese, das ist ein Aspekt, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit bekommen wird, weil eben je mehr Boden wir versiegeln, desto weniger CO2 können Pflanzen ja auch aus der Atmosphäre entnehmen, desto heißer wird es in den Städten, aber auch im ländlichen Bereich. Also gerade Österreich ist da sehr weit vorne, was auch die Frage des Versiegelns des Bodens betrifft. Ich kenne die Zahl jetzt nicht für Deutschland, aber ich habe die Idee, sie wird nicht so wesentlich anders sein als unsere Zahl. Ja, schlussendlich geht es natürlich um CO2-Ausstoß oder überhaupt Emissionen oder Wasserverschmutzung und Abfall. Auch da kann man natürlich sagen, eine Fabrik, die was produziert und erzeugt, hat natürlich einen anderen Abdruck. Aber auch die Frage des Fuhrparks, ja, auch Betriebskantinen oder auch Pflegeeinrichtungen verbrauchen natürlich auch, also vielleicht eine Ölheizung, vielleicht eben einen LKW, ein Essen auf Rädern wird mit Autos transportiert. Es gibt auch hier ganz viele Aspekte, und auch das Abfallthema ist natürlich auch jetzt in Zeiten von Corona, wir wollten das Wort heute nicht so strapazieren, aber man sieht ja auch hier wieder die Müllberge steigen. Also insgesamt gibt es da viele Ansatzpunkte, die man sich überlegen kann, so wo fangen wir an? Und das Wichtige ist einfach überhaupt anzufangen, sich das mal anzuschauen und sich nicht mehr weiter zu belügen, man hätte da keinen Hebel, an dem man ansetzen kann. Ja, die sozialen Aspekte, das ist natürlich etwas, sozusagen die soziale Nachhaltigkeit ist vielleicht heute nicht unser vordergründiges Thema, weil ich habe den Vortrag jetzt auch eher so aufgebaut, dass wir uns schwerpunktmäßig schon mit diesen ökologischen Aspekten beschäftigen. Aber auch da gibt es natürlich viel zu tun, wenn wir den Blick nach innen richten. Also natürlich sind sozialwirtschaftliche Organisationen mit sozialen Fragen beschäftigt im Sinne ihrer Klientinnen oder auch Stakeholderinnen oder der Gesellschaft. Aber die Frage ist auch, wie können wir das nach innen noch anders leben? Gesundheitsthemen, Familienfreundlichkeit, Arbeitszeitmodelle, Arbeitsplatzgestaltung, die Führungskultur, die Unternehmenskultur, da gibt es viele Ansatzpunkte. Auch da ist natürlich der Knebel der Fördergeber oftmals ein Thema. Also in Österreich kenne ich viele Förderverträge, wo drinnen steht ein Verbot von freiwilligen Sozialleistungen. Das ist natürlich eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, ja gerade in Zeiten von Corona, dass das eigentlich verboten ist und dass quasi der Fördergeber selbst der Weihnachtsfeier aus den Abrechnungen rausstreicht, ja, weil das quasi nicht zur Kernaufgabe gehört. Also auch hier gäbe es Möglichkeiten, dass im Sinne eines ganzheitlichen Blicks nach innen stärker dorthin zu schauen und sich zu überlegen, an welchen Rädern können wir da drehen, um das auch im Sinne der einen besseren Arbeitsplatz auch zu gestalten und auch diese soziale Verantwortung nach innen noch stärker zu leben. Ja, viele Organisationen wollen dafür einen Bezugsrahmen verwenden oder nehmen sich diesen, weil das mitunter auch leichter ist, darüber nachzudenken. Also in den letzten Jahren sind natürlich die Sustainable Development Goals ein Riesenthema geworden, im Profitbereich, in den Hochschulen, in den Sozialorganisationen auch. Ich habe jetzt erst letztens gesehen von der Arbeiterwohlfahrt, diese wahnsinnig tolle Website, wo die Arbeiterwohlfahrt darlegt, sagen, welche Projekte in ganz Deutschland auf die Erreichung der SDGs zum Beispiel abzielen. Also wir arbeiten dran, ist die Website, kann ich wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen. Ein anderes Thema wäre die Gemeinwohlbilanz. Zum Beispiel die Herzogseckmühle in Bayern war die erste Organisation in Deutschland, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Die Gemeinwohlbilanz verfolgt eben das Ziel, sich auch mit verschiedenen Aspekten, sagen der sozialen, der ökologischen Verantwortung, aber auch der Zulieferketten, aber auch mit dem Thema Mitbestimmung, sich das im Unternehmen anzuschauen und auch zu schauen, welche Auswirkungen hat die Organisation des Unternehmens nach außen, und man kann sich dann ranken lassen oder eben zertifizieren in dem Sinne. Und da gibt es bis zu 1000 Punkte zu erreichen. Und Herzogseckmühle, habe ich gesehen, ist jetzt bei 346. Das ist schon ein sehr gutes Ergebnis, weil man kann auch minus 3600 Punkte erreichen, und alles über Null ist ein erstrebenswerter Zustand. Und der Geschäftsführer hat, den habe ich einmal beim Vortrag gehört, hat gesagt, dass sie das als ein sehr inspirierendes Tool gefunden haben, weil es natürlich auch diesen Organisationsentwicklungsansatz sehr stark drin hat, einmal alles zu reflektieren im Unternehmen und zu schauen, an welchen Schrauben können wir hier drehen. Ein anderer Denkrahmen wäre diese Global Reporting Initiative, also die eben auch so Leitfäden vorgibt, in denen man sich committen kann und die dann auch für alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit auch Kennzahlen anbietet und Maßnahmenvorschläge anbietet. Mehr jetzt im Augenblick, würde ich sagen, im Profitbereich angesiedelt, und dann das EMAS, das europäische Umweltzeichen seit 1993, fristet auch eher so ein Dornröschen-Dasein. Und gibt es in ganz Deutschland, habe ich jetzt geschaut, glaube ich, keine 15 Organisationen aus der Sozialwirtschaft, die sich mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Also auch da eher so ein prozesshaftes sich auseinandersetzen damit. Wie können wir das in unser Management implementieren, und welche Maßnahmen können wir setzen? Ja, These 1. Nachhaltigkeit wird zu einem Faktor, um Finanzmittel zu erhalten. Ich glaube, angefangen von der Europäischen Union runter, werden wir in den nächsten Jahren erleben, dass Fördergeber einen Nachweis verlangen, an welchem Nachhaltigkeitsthema man dran ist, in welcher Form man das tut. Und ich glaube auch, dass der Druck, in Deutschland gibt es mehr Stiftungen als bei uns jetzt in Österreich, von den Stiftungen kommen wird, Sponsorinnen das einfordern werden, bis hin zu den Spenderinnen. Und ich glaube, dass das ein großer Bereich wird, den es mitzudenken gilt, wenn man Fördermittel bekommen möchte. These 2. Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsvorteil in der Akquise, in der Bindung von Mitarbeiterinnen und Freiwilligen. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird die Wahl des Arbeitsplatzes mitunter stark auch von der Frage abhängen, wie sehr kann ich mich zu diesem Unternehmen committen, wie ist der Wertekanon dieses Unternehmens, dieser Organisation. Und da wird Nachhaltigkeit, glaube ich, ein zentraler Aspekt werden, weil natürlich nachfolgende Generationen schon jetzt sehr, sehr sensibilisiert sind. Und ich glaube auch im Sinne dieser Frage, wann möchte ich mich ehrenamtlich engagieren, dass ökologische Themen da auch wichtiger werden. Also dass das auch ein stärkeres Motiv werden wird, warum sich Menschen in Organisationen mit einbringen möchten. Ja, das waren die ersten zwei Thesen zum Thema nachhaltiges Management. Und jetzt möchte ich so in diesen Bereich reinschauen, warum sollen überhaupt, wie kann Sozialwirtschaft und soziale Arbeit den Wandel begleiten? Also was gibt es da für Ansatzpunkte, wenn es darum geht, in der Gesellschaft Schwerpunkte zu setzen, einen Wertewandel in der Gesellschaft voranzubringen oder auch die Auswirkungen dieser Veränderungen auch abzufedern? Ausgangslage ist, es wurde genug geredet. Seit 1972 wissen wir, dass die Ressourcen endlich sind. Also ich bin 1970 geboren, also mein ganzes Leben wird quasi über diese Fragen mehr oder weniger geredet. Wir wissen alles, was wir brauchen. Wir haben alle Informationen beieinander. Das, was wir noch nicht haben, ist den Weg dorthin oder die Bereitschaft, sich auf diesen Weg zu begeben. Und das ist, glaube ich, jetzt der große Knackpunkt, wo wir auch als Menschen aus dem Sozialbereich uns einmischen müssen oder mischen sollten und unsere Kompetenz noch einbringen sollten. Auch da vielleicht so ein paar Zahlen. Also es gibt seit 1972 Club of Rome, dann den Brundtland-Report 1987, die verschiedenen Konferenzen Rio 1992, ein Meilenstein vermutlich, der wirklich was zum Positiven verändert, sind sicher die Sustainable Development Goals, weil sie sehr klar sind und weil sie von vielen, also von allen Staaten mitgetragen werden. Und selbst wenn nicht alles erreicht wird bis 2030, aber ich glaube, da sind wir zumindest auf einem auf einem guten ersten Weg und können Etappensiege auch erringen. Und schlussendlich, Ursula von der Leyen hat im Dezember 2019 den European Green Deal ausgerufen. Also auch da gibt es Rückenwind aus europäischer Perspektive, um das Thema jetzt endlich in die Gänge zu bringen. 1970 ist auch ein guter Referenzjahr, wenn man sich den Erdüberlastungstag anschaut. Viele wahrscheinlich von Ihnen kennen diesen Erdüberlastungstag. Also an welchem Tag des Jahres sind alle Ressourcen aufgebraucht, die in einem Jahr wieder nachwachsen können, die wir verwenden. Und mein Geburtsjahr war das letzte Jahr, wo das sich ausgegangen ist. Also 1970 war das letzte Jahr, wo wir im Dezember waren, Ende Dezember waren. Und 2019 waren wir jetzt schon im Juli, am 29. Juli. Heuer sind wir wieder ein bisschen in die andere Richtung marschiert. Das heißt, sind wir wieder zurück im August. Aber das heißt im Wesentlichen, fast ein halbes Jahr lang entnehmen wir Ressourcen, die in dem Jahr nicht mehr sich erneuern. Und irgendwann einmal wird das nicht mehr nachwachsen können. Also wir sind auch, wir rücken immer weiter nach vor, und wenn das noch nicht dramatisch genug ist, dann kann man sich auch die Daten dazu zu den einzelnen Ländern anschauen. Und da sieht man eben, also das Umweltmusterland Österreich ist in der ganzen Dachregion das schlechteste Land. Also 8. April sind wir schon fertig mit unseren Ressourcen eines Jahres. Sie immerhin sind erst im Anfang Mai dran, die Schweiz am 8. Mai. Wenn wir uns das anschauen, dann sieht man nämlich, okay, es gibt natürlich auch Länder, die noch schlechter sind, aber nicht mehr sehr viele jetzt. Ja. Und wenn man die Zeitleiste anschaut im November, Dezember, dann sieht man dort natürlich viele Länder, die vom Einkommen am unteren Ende sind und die natürlich auch ganz andere Voraussetzungen mitbringen, die sich aber auch auf einen Weg machen möchten, auch mehr Wohlstand zu erreichen. Und die Frage ist, wenn von hinten nach vor, also das alles nach vorne rückt, wie wird sich das überhaupt noch irgendwie ausgehen mit den Ressourcen? Vielleicht auch noch ein Bild. Es gibt also die Frage, wie lange dauert es, bis wir doppelt so viele Ressourcen verbrauchen, gekoppelt mit dem Wirtschaftswachstum. Das ist auch ein sehr niederschmetternder Befund. Das sind jetzt Zahlen alle vor Corona. Also wir sehen bei Indien, Indien hat so ein Wirtschaftswachstum prognostiziert gehabt von 7,2%. Sie sind in weniger als 10 Jahren auf dem Punkt, dass sie doppelt so viele Ressourcen verbrauchen wie heute, wenn sie so weiter wachsen. China 11 Jahre, also 11,86 Jahre, die gesamte Welt mit 3,2%, sind wir immer bei 22 Jahren. Also das ist innerhalb so 22 Jahren doppelt so viel. Österreich und Deutschland hat heuer die Prognosen eher schlechte Jahre. Also gibt es ja auch Jahre, die über 2% liegen oder über knapp bei 3% liegen. Also da wären wir jetzt bei 63 Jahren doppelt so viel. Klingt lang, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht lang. Ja, also sozusagen, wenn man sich jetzt überlegt, also doppelt so viel Wasser, doppelt so viel Rohstoffe, doppelt so viel saubere Luft, ja, also alles, was irgendwie gebraucht wird, um zu produzieren, das ist schon enorm. Und die Idee, die es in der Wirtschaft gibt, ist die Frage, na ja, wir müssen nur den Stein des Weisen finden, das grüne Wachstum. Also sagen, es gibt Innovationen, und durch diese Innovationen brauchen wir weniger Ressourcen, und dadurch können wir quasi von diesem Wachstum, von diesem negativen Wachstumspfad runter, und das stimmt leider nicht. Es gibt keine einzige Untersuchung, keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, die gezeigt hat, dass durch Produktinnovationen es zu einem gesamten Rückgang an Ressourcenverbrauch führt. Das, was man schafft, ist eben, dass es aufs einzelne Produkt weniger wird, also dass man weniger Ressourcen in ein Auto steckt oder weniger Ressourcen in eine Geschirrspülmaschine steckt oder in ein Möbelstück, aber nicht, dass dadurch insgesamt der Ressourcenverbrauch sinkt. Ganz im Gegenteil, viele der Innovationen haben das eher befeuert und den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Ja, soweit der Befund. Viele, viele, viele Kolleginnen haben sich mit Fragen, sagen, was gibt es an Alternativmodellen, auseinandergesetzt. Das ist eine kleine Auswahl des Lebensministeriums aus Österreich von 2012. Die blau eingefärbten sind für uns vielleicht besonders interessant, weil sie nicht nur eine wirtschaftliche Wende im Fokus haben, sondern auch ganz stark eine gesellschaftliche Transformation, beziehungsweise auch diese wirtschaftliche Wende durch die gesellschaftliche Transformation schaffen wollen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu vertiefen, aber es ist interessant, sich mit den Themen zu beschäftigen, meines Erachtens. Vielleicht nur ein Wort. Die Growth- und Postwachstumsgesellschaft ist das die weitestgehende Transformation, also sozusagen die eine dramatische Reduktion der Wirtschaftsleistung zum Ziel hat. Also sozusagen die Leute arbeiten nur 20 Stunden die Woche und versorgen sich zum Großteil selber und bauen selber Sachen an und reparieren und tauschen und nur mehr ganz wenig globaler Wirtschaftsaustausch. Die anderen sind nicht ganz so dramatisch, aber haben viele Ansatzpunkte eben, wo es darum geht zu sagen, wie können wir auch gemeinsam zu einem anderen Bild von Wohlstand und Wirtschaft kommen. Tim Jackson, auch jemand, der federführend ist, hat 12 Forderungen aufgestellt, was ein neues nachhaltiges Wirtschaftssystem können muss. Also nur ganz so im Überblick. Wir müssen die Grenzen festsetzen und akzeptieren. Es muss eine andere Steuerpolitik geben, das gute Verhalten belohnt und das schlechte bestraft. Wir müssen aber auch Entwicklungsländer dabei unterstützen, auf den Pfad der ökologischen Transformation zu kommen. Wir müssen unser Wirtschaftsmodell reparieren. Wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Wir müssen in dauerhafte Vermögenswerte investieren. Wir brauchen eine Umsicht, auch eine finanzielle Umsicht. Und wir brauchen diese Abkehr von dem Bruttoinlandsprodukt als diesen einzigen Wegweiser für Wohlstand und die Entkoppelung auch unserer Sozialsysteme vom Wirtschaftswachstum. Und dass das rot eingefärbt ist, da sehe ich wieder diese ganz große Bedeutung auch für die Sozialwirtschaft oder soziale Arbeit. Also da geht es auch ein Stück weit um diese neue Form der Arbeit, aber auch diesen Wertewandel zu betreuen oder begleiten, besser gesagt, Ungleichheit zu bekämpfen, Chancengleichheit anzugehen. Das würde auch den Statuskonsum zum Beispiel reduzieren, als einen Aspekt dabei. Das Sozialkapital stärken und vor allem der letzte Punkt, ganz wichtig, die Kultur des Konsumismus abbauen. Also sozusagen dieses, dass auch Einkaufen gehen ein Freizeitspaß ist und diese Wegwerfgesellschaft und alles, was wir an negativen Aspekten dabei identifiziert haben, um auf einen anderen Weg zu kommen. Und wenn man sich das so alles überlegt, dann sieht man, das ist schon eine große Aufgabe auch. Und das erfordert auch viel Mut seitens der Politik, glaube ich. Ja, These 3. Wer, wenn nicht wir, könnte überhaupt diesen Wandel begleiten? Also sind nicht Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter überhaupt prädestiniert dafür, aufgrund der Orientierung an den Bedürfnissen, dieser Gemeinwesenarbeit, Kompetenz, also dieses Arbeit mit Sozialräumen, dieses gewohnt zu sein, gesellschaftliche Entwicklungen festzustellen, Antworten darauf zu formulieren. Ich glaube, dass wir viele Kompetenzen in unserer Sozialwirtschaft und sozialen Arbeit haben, die da sehr wertvoll sind, und wir müssen das auch klar machen, dass wir da diesen Hut uns gerne aufsetzen. Dass wir diese Verantwortung auch übernehmen wollen. Ja, das dritte Thema, das ich so hineinwerfen möchte heute in unsere Diskussion, ist die Frage zu sagen, wie kann denn überhaupt diese ökologische Nachhaltigkeit zum Teil als Thema der sozialen Arbeit in der Arbeit mit Klientinnen gesehen werden. Also welche Ideen gibt es dazu schon und welche Ansatzmöglichkeiten gibt es dazu? Und da ist die Ausgangslage auch eine recht niederschmetternde. Also wir wissen natürlich, dass die Menschen so weltweit ganz unterschiedlich von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind oder bedroht sein werden. Also der globale Süden ist stärker davon betroffen. Da gibt es auch zum Beispiel jetzt diese Grafik, die zeigt, also werden die Auswirkungen sehr spürbar werden. Das ist alles, was hier rot, also rosa eingezeichnet sind. Und man sieht hier, das sind nicht die reichsten Regionen der Welt, mit Ausnahme der USA, aber auch da gibt es sehr viel Armut. Und Australien, aber sonst sind das tendenziell eben die Länder, die schon an sich eine schlechte Ausgangslage haben, und die werden auch mit den Folgen des Klimawandels noch mehr zu kämpfen haben. Und das wird sich natürlich auch, wenn man schaut, was ist dunkelgrün oder hellgrün, dann sieht man natürlich, das sind die Länder in Europa zum Beispiel. Also es wird auch zu Migrationsbewegungen kommen, die natürlich von Süden nach Norden stattfinden werden. Wir sehen auch in unseren Ländern, dass ärmere Menschen tendenziell stärker auch in Österreich und Deutschland vom Klimawandel betroffen sind, weil sie auch zum Beispiel in Gegenden wohnen, wo zum Beispiel die Nutzung der Städte stärker sich auswirkt, weil sie vielleicht in Berufen arbeiten, die stärker von den Auswirkungen der Erwärmung betroffen sind, weil sie weniger Möglichkeiten haben, der Hitze auch zu entfliehen, ja, also sagen, auch weniger finanzielle Möglichkeiten haben, sich vielleicht ein Klimagerät anzuschaffen oder ein Auto mit einer Klimaanlage etc. Und wir sehen, dass der CO2-Ausstoß pro Kopf tendenziell mit dem Einkommen steigt. Also zeigen die, das gibt es ja auch Untersuchungen, die uns zeigen, dass eben das Bewusstsein für Umweltschutz und Klimaschutz eben mit bei also niedrigen sozialen Schichten nicht so hoch ausgeprägt ist. Aber wenn man sich dann anschaut, wie diese Schichten leben im Vergleich zu den Schichten mit höherem Einkommen und höherer Bildung, dann sieht man, dass dort tendenziell mehr CO2-Ausstoß stattfindet und dass der CO2-Abdruck ein viel höherer ist, einfach aufgrund der Möglichkeiten durch das Einkommen und durch durch den sozialen Status auch ein Stück weit natürlich auch befeuert. Die SDGs versuchen ja auch ein Stück weit diese Nord-Süd-Thematik auch reinzubringen. Eben, sie sind ja eigentlich Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Sie sind ja auch Ziele, die eigentlich mehr Gerechtigkeit bringen wollen und die eben dazu auch führen sollen, dass Länder des globalen Südens aufholen können, dass sie eben beim Thema der Bildung, der Chancengleichheit, des Wassers, des Zugang also die Möglichkeiten, sich selbst auch zu verwirklichen, all das auch mit hineinzunehmen, nebst den Fragen natürlich des Klimaschutzes und des Lebens unter Wasser und am Land und des Friedens. Aber es geht hier auch eigentlich das Erkennen, die Länder müssen wir unterstützen, damit sie sich entwickeln können, auch als Investition, damit wir dann auch dort auch schauen können, dass dort die Umweltbedingungen besser werden. Ich habe erst gestern eine Dokumentation auf ORF2 gesehen, zum Thema Auswirkungen der Textilindustrie in Bangladesch und China. Und wenn man die Bilder dort sieht, da möchte man kein Kleidungsstück mehr kaufen. Also da muss ich mich selber auch bei der Nase nehmen. Aber das ist ein Wahnsinn, wenn man die Umweltauswirkungen in diesen Ländern sieht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie Menschen dort leben können, wo die ganze Natur kaputt ist, wo die Flüsse vollkommen verdreckt, verseucht sind, die Fische dort nicht mehr leben können, die Menschen ohne Schutzkleidung im Klärschlamm stehen oder in Gerbereiprodukten stehen. Also hier gibt es vieles auch in diesem Nord-Süd-Gefälle noch auszugleichen und das muss auch als Thema für uns ein Thema werden, dorthin zu schauen, also dass auch diese Auswirkungen minimiert werden, auch die Umweltfolgen insgesamt in den Ländern minimiert werden. Ja, Umweltgerechtigkeit ist das so ein Schlagwort. Also das ist eine Untersuchung aus 2014 aus Österreich, also sagen, dass eben Menschen mit niedrigen Einkommen die Umweltqualität etwas seltener gut einschätzen und auch eine höhere Lärm- und Staub- und Rußbelastung aufweisen. Sie sehen auch den Verkehr als dringenderes Problem, zum Beispiel als den Klimawandel. Also das ist das, was sie viel ursprünglicher betrifft. Und sie haben meistens auch ein düsteres Bild, was ihre Lebensqualität betrifft. Und es gibt natürlich große Unterschiede auch im Umweltschutz und im Konsum und Mobilitätsverhalten. Aber lustigerweise, da gibt es auch sehr widersprüchliche Untersuchungen. Ich habe dann auch gleich eine mit. Und ich glaube, dass wir hier auch blinde Flecken haben zu glauben, dass nur weil jemand jetzt vielleicht nicht so eine hohe Bildung hat und vielleicht das nicht so verbalisiert, dass der dadurch weniger auch nachhaltig konsumiert und ganz im Gegenteil, also das kann in vielen Fällen kann man mit wenigen Flugreisen das im negativen Sinne ausgleichen, was man das ganze Jahr an Bioprodukten kauft und Bio-Baumwolle trägt und sonstige Maßnahmen setzt, weil eben zum Beispiel das Reisen eben ein massiver Faktor ist in der Gesamtbilanz. Ja, hier sieht man das nämlich auch, dass es gibt auch eine andere Untersuchung 2014, 2015. Da sieht man eben, dass die Armutsgefährdeten die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel weit höher einschätzen als die Menschen mit dem höchsten Einkommen. Und wenn Sie sich die Grafik drunter anschauen, dann sehen Sie auch, wenn Sie das die Nutzung des PKWs, was das betrifft, dass die Armutsgefährdeten viel weniger täglich mit dem PKW fahren als die Menschen mit dem hohen Einkommen. Also auch hier vielleicht noch einmal so ein anderer Blick hinein, aber Umweltgerechtigkeit muss natürlich bedeuten, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, auch in einer sauberen Umwelt zu leben, also nicht nur global, sondern auch natürlich in Österreich, in Deutschland, in ganz Europa. Ja, das bringt mich dann schon zu meiner vierten These, und zwar inwiefern die soziale Arbeit unterstützen kann, diese Auswirkungen auch abzufangen. Ich glaube, soziale Arbeit muss auch im Sinne dieser Menschenrechtsprofession, die wir für die sozialen Themen uns auch zuschreiben, und auch, dass wir gerne sprachlos sind für Themen der Armut oder der Pflege oder der Ausgrenzung. Wir müssen auch ein Sprachrohr werden, um diese, also Umweltthemen zu adressieren. Wir müssen auch für diese Menschen, die eben nicht die Möglichkeiten haben, sich selbst da aus diesen von diesen Umwelteinflüssen zu befreien, auch ein Stück weit dort die Entscheidungsträger dorthin bringen, dorthin zu schauen. Und es hat in Wien jetzt heuer eine sehr große Diskussion gegeben, Wiener Wahlkampf, um ein Swimmingpool, das in einem sehr dicht verbauten Gebiet aufgestellt worden ist. Und das wurde von allen Leuten irgendwie belächelt, weil was soll das bringen, wenn dort irgendwie ein paar hundert Menschen dann mitten am Wiener Gürtel ein Schwimmbecken benutzen können. Und wenn man sich die Gegend aber anschaut, die das betrifft, dann ist das eine Gegend, die kaum Grünraum hat, kaum Möglichkeiten hat, sich zurückzuziehen, auch konsumfreie Räume zu bieten. Und es ist eine Gegend, wo auf beiden Seiten dieses Swimmingpools vier Fahrstreifen für Autos und jeweils zwei Fahrstreifen für den parkenden Verkehr reserviert sind. Also wir müssen, glaube ich, auch diesen Diskurs auch aufgreifen und sagen, also wem gehört der öffentliche Raum? Und nicht automatisch dem Auto dem öffentlichen Raum zu überlassen, sondern auch quasi im Sinne des Sozialraums diese Möglichkeiten einzufordern, damit eben auch wieder Räume entstehen können, wo Menschen auch konsumfrei ihre Freizeit verbringen können. Ja, das war so meine vierte These. Und vielleicht dann noch ein Aspekt auch zu dem Thema, ja, welches Wissen und Kompetenzen, wie ist denn das eigentlich verteilt? Und da gibt es eben eine Studie aus dem Jahr 2020 zu den Sinusmilieus und zum Klimaschutz. Und da sieht man aus dieser Prognose, also aus Untersuchung wieder heraus, dass eben doch das Wissen um den Klimaschutz und die Sensibilität eben eher in den Zukunftsmilieus, auch in den gut gebildeten Milieus zu finden ist, also die auch sich mehr in die Zukunft richten. Und dass eben traditionellere Milieus und auch Milieus, die mit geringem sozialen Status da weniger Bereitschaft auch haben. Also das würde wieder die andere Seite abdecken. Also da gibt es eben diese unterschiedlichen Sichtweisen. Und das heißt, es könnte auch ein Ansatz sein, mit Klientinnen auch zum Thema Umweltschutz zu arbeiten. In Wien gibt es ein Projekt, das heißt Umweltcoach, hat die Caritas in Wien begonnen, gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur, eben mit Menschen in Alters- und Pflegeheimen zum Thema Umweltschutz zu arbeiten, gleichzeitig aber auch zum Beispiel in den Altersheimen, aber auch mit den Mitarbeitern zu arbeiten und auch die zu sensibilisieren, weil die natürlich auch eine wichtige Zielgruppe sind am Weg dorthin, um mehr Umweltschutz auch zu schaffen. Das bringt mich dann noch zu meiner letzten These. Soziale Arbeit kann im Zuge ihrer Arbeit Menschen für das Thema sensibilisieren, und wir können eben Klienten auch irgendwie dazu bringen, selbst aktiv zu werden und auch, glaube ich, in dieses Empowerment auch Selbstinitiativen zu setzen, auch verstärken. Und das, glaube ich, ist ja auch ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Ja, das wären meine Thesen im Schnelldurchlauf gewesen.
Ja, lieber Peter Stepanek, an der Stelle ganz herzlichen Dank für deinen aus meiner Perspektive super spannenden Einblick in das Thema Nachhaltigkeit, in das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit der Sozialwirtschaft. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns lange beschäftigen wird. Wir hatten dann gestern das vielleicht so ein bisschen als Rückblick Diskussion in den Kleingruppen nochmal, in den Breakout-Rooms, wie sich das nennt, hier bei Zoom, und haben da noch ganz viele Aspekte thematisiert. Und ich fand es, ja, wie gesagt, hochgradig spannend. Wir haben lange diskutiert dazu. Wahrscheinlich ein Thema, was uns beschäftigen wird, so wie das Thema Digitalisierung auch insgesamt. Also zu sagen, Nachhaltigkeit ungefähr von der Dimension her wahrscheinlich nochmal deutlich umfassender. Das war auch ein Punkt, der gestern in der Diskussion dann noch rauskam, zu sagen, worüber genau sprechen wir gerade, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Also da auch sicherlich auf dem Weg zu sein, bestimmte Definitionen zu bekommen, bestimmten Fokus zu legen auf Teile in der Einrichtung, auf das Thema auch Personalgewinnung und Ressourcenverbrauch und so weiter und so weiter. Also ein hochgradig spannendes Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr hattet ein bisschen, ja, ihr konntet was mitnehmen von diesem Abend. Ich habe hier noch eine Tasse stehen, wo der Glühwein von gestern sozusagen noch drinsteht, der letzte Schluck. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, euch eine schöne Weihnachten zu wünschen, eine gute Zeit, trotz dieser doch etwas, ja, sagen wir mal, dieses etwas anstrengenden Jahres 2020. Vielleicht war das hier auch ein kleiner, guter Abschluss von diesem Jahr mit einem positiven Ausblick dabei zu sagen, ja, wir müssen auch da was tun in Richtung Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.